Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Der Kampf um die Frauenweihe in der katholischen Kirche. Dazu haben wir unter anderem ein Gespräch mit der Theologin und Politikerin Annette Schavan und mit Gott zum Mars, Erlösungsfantasien bei Weltraummissionen. Das sind unsere Themen heute hier in unserem Magazin aus Religion und Gesellschaft. Seit zwei Wochen tagt in Rom die Weltsynode, wo katholische Bischöfe und Laien über die Zukunft der katholischen Kirche diskutieren. Aber bei einem Thema, da bewegt sich offenbar so gar nichts, nämlich bei der Frage, ob Frauen zu Priesterinnen oder Diakoninnen geweiht werden dürfen. Für den Vatikan ist das nach wie vor undenkbar. Deswegen ist das Thema bei der Synode auch in eine externe Arbeitsgruppe ausgelagert worden, was wiederum für viel Kritik gesorgt hat. Aus Protest wollen deswegen heute Frauen aus Europa und den USA sich auf einem Boot auf dem Tiber symbolisch weihen lassen. Der sogenannte Verband der römisch-katholischen Priesterinnen will damit ein Zeichen gegen die Männerkirche setzen. Judith Rubatscher hat mit ihnen über dieses Vorhaben gesprochen.
Ein kleines Café mit klapprigen Alustühlen gleich hinterm Fluss Tiber in Rom. Hier ganz in der Nähe soll sie stattfinden, die Weihe von drei Priesterinnen und drei Diakoninnen, und sie wird sie weihen. Ich bin so aufgeregt. Wir sind hier im Herzen der katholischen Kirche, direkt vor der Tür des Vatikan am Tiber. Jesus hat auch seinen Jüngern von einem Boot aus befohlen, ihm zu folgen. Ich glaube, heute ruft Jesus katholische Frauen auf, das Boot zu verlassen, übers Wasser zu gehen und ihm zu vertrauen, hin zu einer neuen katholischen Geistlichkeit. Bischöfin Bridget Mary trägt eine voll verspiegelte Gletscherbrille und bunte Armbänder ums Handgelenk. Sie ist eine von 270 Mitgliedern der Erneuerungsbewegung Roman Catholic Woman Priests. Mit der Weihe in Rom verfolgen die Frauen ein ganz bestimmtes Ziel. Der Papst soll auf sie aufmerksam werden. Wir wünschen uns, dass er unseren Weg respektiert und dass er mit uns ins Gespräch kommt. Denn wir haben beide dieselbe Mission, die Kirche zu öffnen, sie inklusiver, liebevoller und gerechter zu machen. Für alle Menschen. Dass der Vatikan Frauenpriester nicht mehr aus der Kirche ausschließt, wünscht sich die Bischöfin. Viele hatten gehofft, dass die Weltsynode Veränderung bringt, was die Weihe von Frauen angeht. Es handelt sich um einen Reformprozess, der für mehr Gemeinschaft und Mitbestimmung in der katholischen Kirche sorgen soll. Aber Papst Franziskus hat gleich zu Beginn der Veranstaltung die Hoffnungen gedämpft. Es besteht die Gefahr, dass die Gemeinschaft zerbricht, indem Hierarchie und Laien aneinander entgegengestellt werden. Es geht nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen, aufgepeitscht durch den Ruf, jetzt sind wir dran. Nein, das geht nicht. Die Frage der Frauenweihe hat Papst Franziskus ausgelagert. Nicht auf der Synode selbst, sondern in einer externen Arbeitsgruppe solle man darüber beraten. Die Reaktionen darauf: Frauen, die auf der Straße laut rufen. In der Hand tragen sie violette Fächer, auf denen steht Why not me? Also warum nicht ich? Why not me? Der deutsche Bibelwissenschaftler Thomas Söding, der als Experte an der Synode teilnimmt, empfindet diese Proteste als etwas Neues. Während bei früheren Synoden eher traditionalistische Gruppen aufgetreten seien, sehe man diesmal,
dass alle diese Reformgruppen, die es in der katholischen Kirche auf den verschiedenen Ebenen gibt, die Frauengruppen sind nicht die unwichtigsten, unter ihnen die Chance der Synode nutzen, um ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist, glaube ich, eine der Aufgaben, die sich jetzt für die Zukunft stellt, diese Netzwerke enger zu knüpfen. Und von daher sind solche Initiativen tatsächlich sehr wichtig.
Bischöfin Bridget Mary und ihre Frauen haben die Weihe über ein Jahr lang geplant. Für sie war es schwierig, in Rom einen Ort dafür zu finden. Jede Kirche, die wir in Rom gefragt haben, hat Nein gesagt. Sie wollten den Papst nicht beleidigen.
Pope Francis.
Doch dann die Idee, die Weihe soll auf einem Boot stattfinden. Die Zeremonie wird eine ziemlich normale katholische Priesterweihe sein. Genau wie die geweihten Frauen in ihren Heimatländern dann ganz normal das heilige Abendmahl halten werden. Ob sie ein Kollar tragen wie katholische Priester, bleibt ganz ihnen überlassen. Die katholischen Frauenpriester haben sich dazu entschlossen, Entscheidungen selbst zu treffen und nicht auf die katholische Kirche zu warten.
Judith Rubatscher war das über die Aktion der Aktivistinnen heute in Rom am Rande der Weltsynode. Ja, und das Thema der Weihe von Frauen sorgt seit langem für Kontroversen innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Darum wird es auch bei dem aktuellen Treffen nicht behandelt, sondern ist in eine externe Arbeitsgruppe gewandert. Das wurde von vielen kritisiert. Das Thema werde auf die lange Bank geschoben, so lautet der Vorwurf. Annette Schavan war Bundesbildungsministerin unter Kanzlerin Merkel. Sie ist vor allen Dingen aber auch Theologin und war von 2014 bis 2018 deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Ich habe vorher mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, ob das denn in der Politik nicht ein gängiges Verfahren ist, die schwierigen Fragen bei Verhandlungen auszuklammern, damit es überhaupt erstmal weitergeht.
Ich kann jedenfalls Parallelen zu politischen Situationen darin entdecken. Wir wissen aus den Debatten der letzten Jahre, dass das Thema wirklich ein Dilemma ist. Die einen, wir Frauen in Deutschland, in Europa, auch in anderen Regionen sagen, es muss jetzt wirklich zu neuen Wegen kommen, wie Frauen wirksam in der Kirche sein können. Und andere, die damit unmittelbar das Thema Frauenweihe verbinden, wehren sich dagegen. Also ein echtes Dilemma. Manchmal auch kulturell begründet. Und deshalb meine Vermutung, das wollte man nicht als Belastung für die Gesamtdebatte haben. Allerdings, wie immer die nächsten Tage sein werden, am Ende will natürlich die Öffentlichkeit dazu eine Botschaft.
Da sind wir mal gespannt, ob und was dabei rauskommt. Jetzt ist es ja so, dass eigentlich jeder deutsche Bischof schon mal beteuert hat, dass er Frauen in Führungspositionen sieht und fördert. Auch in Rom bekleiden Frauen hohe Ämter. Aber wenn es jetzt ganz konkret um die Zulassung zu Weiheämtern in der katholischen Kirche geht, sehen Sie da irgendwo minimale Bewegungen oder Anhaltspunkte dafür, dass sich da in den kommenden Jahren was bewegen wird?
Beim Thema Frauenweihe sehe ich keine Bewegung, bislang nicht, und ich erwarte sie auch nicht wirklich im Sinne eines Durchbruchs. Richtig ist, die Zahl der Führungspositionen für Frauen in der Kirche hat deutlich zugenommen. Übrigens auch im Vatikan. Der Papst hat interessante Stellen im Vatikan mit Frauen besetzt, einschließlich des Sekretariats der Weltsynode. Richtig ist auch, dass wer den Blick in die Kirchengeschichte wirft, weiß, es gab, wenn Sie etwa an Äbtissinnen denken, machtvolle Frauen in der Geschichte der katholischen Kirche. Aber jetzt ist das, gehört zur Verfassung der katholischen Kirche, die Führungsposition das eine, aber die Weihe ist eben noch einmal ein anderer Schritt. An dem scheiden sich die Geister, das dürfen wir nicht unterschätzen. Dennoch, wenn in der katholischen Kirche das Amt die Bedeutung hat, die es hat, dann ist klar, dass wir Frauen sagen, wir sind davon überzeugt, dass auch hier die Zulassung zu allen Sakramenten, also auch der Frauenweihe, alle jenseits des Geschlechtes wichtig ist.
Das zentrale Argument von denen, die die Frauenweihe ablehnen, ist ja immer, dass Jesus auch keine Apostelin hatte und dazu auch keinen Auftrag erteilt hat. Sie sind ja Theologin. Steht das wirklich irgendwo explizit oder lässt es sich zumindest so auslegen, dass Weiheämter nur Männern vorbehalten sind?
So hat es sich im Laufe der Tradition herauskristallisiert. Das andere oder Gegenargument ist, keiner kommt heute auf die Idee, dass Priester Fischer sein müssen, Handwerker, also will heißen, die Geschichten, wie sie uns überliefert sind, haben einen kulturellen Hintergrund, auf dem sind sie entstanden. Daraus diese Botschaft zu machen, ist theologisch schwerlich haltbar. Dahinter steht ja auch das Bild, der am Altar steht, ist gleichsam in dem Moment die Stellvertretung Jesu. Auch darüber ist theologisch schon viel gearbeitet worden. Und die erste Zeugin der Osterbotschaft, Christentum heißt ja, wir leben aus dieser Überzeugung nach Ostern, die Überzeugung des Auferstandenen. Und die erste Zeugin war Maria von Magdala. Als die Männer sich noch nicht ans Grab trauten, war sie da. Und als sie den Männern sagte, das Grab ist leer, haben die vermutlich im ersten Moment gedacht, die spinnt. Also wenn Theologie, dann sollte sozusagen die ganze Geschichte erzählt werden.
Mhm. Aber Johannes Paul II. Hat es ja dann auch nochmal bekräftigt. 1994 hat er in seinem apostolischen Schreiben deutlich gemacht, Frauenordination gibt es nicht. Wie unumstößlich sind denn solche päpstlichen Aussagen für die Kirche?
So eine Aussage hat natürlich für die nachfolgenden Päpste eine Bedeutung, aber es ist kein Dogma. Es ist eine Feststellung mit einer hohen Verbindlichkeit. Aber der Blick in die Kirchengeschichte zeigt ja, es hat sich im Laufe dieser 2000 Jahre derart viel verändert. Wer den Ursprung sich anschaut, die ersten christlichen Gemeinden, übrigens auch die Zölibatsverpflichtung, annähernd 1000 Jahre gab es das als Pflicht für jeden, der Priester werden wollte, nicht. Dann irgendwann wurde es eingeführt. Lange Rede, kurzer Sinn. So statisch wie die Geschichte der katholischen Kirche manchmal wirkt, ist sie ja nicht. Und deshalb kann mit einer solchen Feststellung keine Verweigerung von Weiterentwicklung verbunden werden. Davon bin ich überzeugt.
Das heißt, da könnte man ruhig nochmal überdenken, ob das für alle Ewigkeiten geltend ist. Sie selber haben soeben gesagt, es gibt natürlich das Argument der Weltkirche. Also das Thema Frauenweihe wird in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedlich bewertet. Sie haben ja als Botschafterin am Heiligen Stuhl viele Jahre lang mit Christen aus aller Welt Kontakt gehabt. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass die Einheit der Weltkirche an der Diskussion über die Frauenweihe zerbrechen könnte?
Das ist schwer zu sagen. Begründet wird ja diese Vermutung oder ja, die Prognose, die da getroffen wird, häufig mit der Situation in der anglikanischen Kirche. Da hat es zu großen Verwerfungen geführt. Das Zweite, was oft gesagt wird in unserem kulturellen Kontext, nun hatten doch die evangelischen Landeskirchen Frauen im Amt und besser ist es da auch nicht. Also so gibt es verschiedene Hinweise. Ich bin davon überzeugt, wenn ich jetzt lese, was aus der Weltsynode berichtet wird, dass auf allen Kontinenten es jene gibt, die sagen, es ist Zeit. Und es gibt überall die, die sagen, das ist nicht mehr katholisch. Das mag im breiten Spektrum des Christentums möglich sein, aber es ist nicht katholisch. Und die Debatte muss geführt werden. Beide Seiten müssen wissen, dass es ein heikles Thema ist. Das ist irgendwie eben auch, das ist ja meine Überzeugung, es ist ein Dilemma. Geschieht nichts, wird die Relevanz der Kirche weiter zurückgehen. Geschieht etwas, wird es intern möglicherweise Verwerfungen geben. Aber die Angst vor Verwerfungen, davon bin ich überzeugt, das gilt übrigens auch in der Politik, darf nicht dazu führen, zu unterlassen, was eigentlich dran ist.
Aber lassen Sie uns auf die schauen, die sagen, das ist zutiefst katholisch, das berührt den Kern des Katholischen. Sie waren, ich habe es gesagt, lange Jahre Vatikanbotschafterin, Sie kennen also auch die Innenperspektive. Sind denn eigentlich die, die gegen die Frauenweihe argumentieren, wirklich überzeugt davon, dass es da sich um eine göttliche Weisung handelt oder geht es hier um schnöde Machtpolitik?
Zunächst einmal geht es häufig in der Debatte um die Verfassung der Institution. Und die hat natürlich auch mit Machtfragen zu tun. Dann wird sofort entgegnet, in der Kirche gehe es nie um Macht. Das sei ja, das lassen wir Frauen uns, je mehr Erfahrung jemand in der Kirche hat, natürlich nicht so schlicht sagen. Ja, es geht um ein Selbstverständnis einer Gesellschaft, die eine Männergesellschaft ist. Und die weiß, dass die Zulassung der Frauen auch zu diesem Sakrament zu erheblichen Veränderungen führen wird. Was mit schlichter Führungsposition noch gar nicht beschrieben ist, es wäre eine große Veränderung. Und auch das ist ja nicht nur ein Thema in der Kirche, das ist auch ein Thema in vielen anderen Institutionen. Ich habe alle Debatten über Quoten in politischen Parteien, Parlamenten und so ja erlebt. Das ist alles keine harmonische Debatte gewesen. Im Zustand der Harmonie verändert sich diesen Fragen nichts. Also muss man wissen, die Debatte führt eben zu Auseinandersetzungen. Aber die Frage ist eben, ist diese Auseinandersetzung wirklich noch Jahrzehnte aufzuschieben? Und bevor ich es jetzt nur konzentriere auf Frauenweihe, es ist ja auch beim Thema Diakonat noch immer keine Entscheidung getroffen, obwohl es viele...
Das ist die Vorstufe quasi, ne? Da geht es nicht um Priestertum, sondern eben um das Amt des Diakonen oder der Diakonin.
So wie wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil den verheirateten Diakon haben. Das Gegenargument, das dann kommt, ist, wer die erste Stufe bekommt, wird dann sofort die zweite wollen. Also die Argumente sind ja alle beliebig ausgetauscht. Und wenn so eine große Synode stattfindet, auf die die Vertreter aller Kontinente in Rom versammelt sind, dass dann zu einer solchen Frage auch eine Botschaft erwartet wird, finde ich sehr plausibel. Natürlich weiß ich auch, und ich gehöre zu jenen, die das mit dem Dilemma ja immer wieder sagen, und ich weiß, es gibt viele andere Botschaften, die auch wichtig sind, aber dieses Thema auszusparen wird sich nicht gut auswirken.
Eine letzte Frage habe ich noch. Sie sind selbst Theologin. Sie sind, wir wissen das alle, in die Politik gegangen. Aber war das an irgendeinem Zeitpunkt Ihres Lebens auch mal ein Thema, dass Sie gesagt haben, eigentlich wäre ich auch gerne Priesterin geworden?
Nein, ich habe diese Berufung nicht gespürt. Ich bin davon überzeugt, meine Berufung war und ist, als Christin im öffentlichen Leben zu wirken. Deshalb kann ich da auch entspannt drüber sprechen. Es geht nicht um meine Berufung. Es geht darum, Mitglied in einer Kirche zu sein, die Berufungen und Begabungen von Frauen, die in anderer Weise wirksam sein wollen, als das heute möglich ist, bringt. Und eine Kirche, die vor Ort in den Gemeinden ja längst ein weibliches Antlitz hat, wenn Sie denken an viele Dienste, die von Frauen wahrgenommen werden, in der Caritas, in der Sakramentenvorbereitung, dann ist das eine große Kluft zwischen dem, was wir vor Ort erleben und dem, was allgemeingültig ist.
Die Theologin und ehemalige deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl, Annette Schavan, war das. Sie erwartet eine deutliche Botschaft bei der aktuellen Weltsynode in Rom zu der Frage der Frauenweihe. Bei Science-Fiction und Weltraumgeschichten, da geht es immer auch um apokalyptische Visionen und die Suche der Menschheit nach einer neuen Welt da draußen, weit weg von der unseren. Angesichts der Krisen, die uns hier auf der Erde erschüttern, angefangen vom Klimawandel über Kriege bis hin zu Pandemien, ist das auch gar nicht so abwegig. Derzeit sind es Tech-Milliardäre wie Elon Musk oder Jeff Bezos, die mit ihrem privaten Vermögen die Raumfahrt vorantreiben und den Weltraum erforschen. Und zwar nicht nur aus Langeweile, technologischem Ehrgeiz oder wirtschaftlichen Interessen, sondern es geht bei diesen Missionen auch um ein Heilsversprechen. Die Suche nach einem Ort, an dem die Menschheit Erlösung findet. Jennifer Stange hat überraschende Parallelen gefunden.
Elon Musk sitzt in Fliegerjacke mit Fellkragen bei einer Veranstaltung der britischen Zeitung Guardian auf dem Podium und erklärt, warum er das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat. Weil erneut finstere Zeiten drohen, sagt er.
Dann wollen wir sicherstellen, dass es irgendwo anders einen Keim menschlicher Zivilisation gibt. Ich denke, deshalb ist es so wichtig, eine autarke Basis zu errichten. Idealerweise auf dem Mars, denn der Mars ist weit genug von der Erde entfernt, sodass die Marsbasis möglicherweise überleben könnte.
Ein dritter Weltkrieg, eine mörderische KI, ein Asteroideneinschlag, der Klimakollaps, was auch immer uns bedroht. Musk verspricht, dass wir entkommen können. Über seine detaillierten Pläne für eine Marskolonie berichtete kürzlich die New York Times. Auch darüber, dass sich Musk bereits Sperma abgezapft und eingefroren hat, als Geschenk für die zukünftige Marsbevölkerung. Obwohl er das selbst behauptet hatte, dementiert er die Berichte. Dass seine Marspläne die Menschheit retten sollen, dementiert er nicht. Sein Konkurrent Jeff Bezos, Ex-Amazon-Chef und Gründer des Raumfahrtunternehmens Blue Origin, verspricht etwas Ähnliches. Zum Beispiel, als er nach seinem ersten Weltraumflug im eigenen Raumschiff mit Cowboyhut vor die Kamera tritt und den Nutzen seines Unternehmens für die Menschheit erklärt.
Wir bauen die Infrastruktur auf. Wir bauen sozusagen eine Straße ins All, damit zukünftige Generationen ihre Zukunft gestalten können. Und der Weg ist, über Jahrzehnte hinweg alle Schwerindustrie, alle verschmutzenden Industrien ins All zu verlagern. Das werden wir tun, damit wir diesen Planeten bewahren können.
Während Musk und SpaceX die menschliche Präsenz auf dem Mars anstreben, will Jeff Bezos mit Blue Origin die industrielle Produktion und Millionen von Erdbewohnern in rotierende, erdnahe Lebensräume bringen und im Weltraum befindliche Ressourcen nutzen. Trotz einiger Unterschiede teilen diese beiden Milliardäre ein und dasselbe Ziel: die Rettung der Menschheit und Erlösung in einer brandneuen Welt. Die Visionen der neuen Weltraumpioniere klingen wie aus einem schlechten Traum oder einem mittelmäßigen Science-Fiction-Film. Die Erde wird unbewohnbar. Ein wahrscheinlich wohlhabender Teil der Menschheit flieht unter oligarchischer Kontrolle ins Weltall. Was diese Visionen anschlussfähig macht, sind säkularisierte Formen religiöser Erlösungsvorstellungen, sagt Mary Jane Rubenstein, Professorin für Religion, Wissenschaft und Technologiestudien an der Wesleyan University in Connecticut.
Die gesamte Menschheit wird von einer Art innerem Ruf des Schicksals aufgefordert, das Sonnensystem zu erobern, als läge das in der menschlichen Natur. Das erfüllt die Funktion, die Religion schon immer hat. Es gibt den Menschen ein gutes Gefühl dabei, neues Territorium zu erobern, weil sie es für einen höheren Zweck tun. Nicht aus politischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern um die Menschheit zu retten.
Saving some portion of humanity, saving all of humanity.
Rubenstein argumentiert, dass die Vorstellung, den Weltraum zu erobern, tief verwurzelte narrative und kulturelle Strukturen widerspiegelt, die wiederum den Drang zur Expansion und Eroberung seit Jahrhunderten begleitet. In ihrem Buch Astrotopia zeichnet Rubenstein die Geschichte eines imperial verstandenen Christentums nach. Von den päpstlichen Entdeckungsdoktrinen bis hin zum Manifest Destiny. Eine Ideologie, die im 19. Jahrhundert der Vereinigten Staaten die Überzeugung weißer Siedler prägte, dass es gottgegebenes Recht und die Pflicht der Amerikaner sei, auf dem nordamerikanischen Festland weiter nach Westen vorzudringen und dabei indigene Völker zu verdrängen und auszurotten. Rubenstein zieht eine Linie bis zu einer kosmischen, heute mehr oder weniger säkularen Version des Manifest Destiny, das die Raumfahrt als Schlüssel zur Zukunft und als letzte große Herausforderung für menschliche Entdecker verkauft. Diese Sichtweise prägt die amerikanische Raumfahrt von Beginn an. Eines der berühmtesten Beispiele liefert die Botschaft der Crew an Bord der Apollo 8, die an Heiligabend 1968 per Radio in die amerikanischen Wohnzimmer übertragen wurde. Jeder der drei Astronauten liest während der ersten Umrundung des Mondes ein Stück aus der Schöpfungsgeschichte. Ein symbolischer Akt, der die Errungenschaften der Raumfahrt für immer mit einem göttlichen Auftrag verbindet. Rubenstein ist davon überzeugt, dass die heutigen Visionen von der Erforschung und Eroberung des Weltraums tief in imperialen, kolonialen und religiösen Ideologien verwurzelt sind. Sie fordert dazu auf, über diese ideologischen Hypotheken der Raumfahrt nachzudenken und ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sie unsere Zukunft beeinflussen. Die größte Gefahr lauere im Glauben an technologische Erlösungsfantasien, der dazu verleite, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.
The danger, I think, is actually amplifying the disaster itself.
Die Gefahr besteht darin, die Katastrophe selbst zu verstärken, indem wir solche Lösungen rechtfertigen, die letztendlich die Katastrophe herbeiführen, die man ursprünglich zu verhindern versprach. Jeff Bezos und die ESA teilen diese Vorstellung einer durch Weltraumtechnologie geretteten Erde.
A restored, remediated Earth by means of space technology.
Mit Gott zum Mars, Erlösungsfantasien US-amerikanischer Milliardäre. Ein Beitrag war das von Jennifer Stange. Und das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Luisa Mayer. Und hier geht's jetzt weiter mit der Sendung Marktplatz. Weiß und bunt, die verwirrende Vielfalt im Milchregal. Das ist das Thema in der Sendung von meinem Kollegen Manfred Kläuber. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotschert. Ich danke für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis bald.